HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Wir schauen uns die Situation genau und ernsthaft an. Und wir werden sehen, was passiert, Leute. Es ist schlimm, dass die Welt uns in diese Situation bringt.
Wir als Befürworter ernster Gespräche sind der Meinung, dass man die heikle Lage in Syrien nicht noch weiter anheizen sollte.
Russland trägt Verantwortung. Die hatten garantiert, dass Syrien keine chemischen Waffen mehr einsetzt. Sie sind schlechte Darsteller in diesem Spiel.
Wir hoffen, dass der gesunde Menschenverstand siegen wird und die internationalen Beziehungen wieder konstruktiv werden, stabiler und vorhersehbarer.
I don't think the president will back out of it.
Der Präsident wird keinen Rückzieher machen.
Nichts gelingt diesem Trump. Er ist der unfähigste Präsident überhaupt. Nun hat er sich Syrien als Schießplatz ausgedacht. Dutzende, Jahrhunderte von Syrer werden durch seine Schuld sterben.
Stay the hell out of Syria, bleibt verdammt nochmal draußen aus Syrien. Das war die Twitter-Botschaft eines Donald Trump an den damaligen US-Präsidenten. Der hieß Barack Obama und dachte seinerzeit 2013 laut über eine militärische Antwort nach. Eine Antwort auf einen Giftgasangriff, ebenfalls in Ostghuta. Nun haben wir seit dem vergangenen Samstag eine ganz ähnliche Situation. Wieder soll ein Hubschrauber eine Fassbombe abgeworfen haben. Wieder soll das Giftgas den Rebellen gegolten haben und wieder steckt möglicherweise Diktator Assad dahinter. Trumps Antwort fällt nun aber ganz anders aus. Diesmal twitterte er, mach dich bereit, Russland, und kündigte schöne, neue und schlaue Raketen aus Syrien an, eine Kriegserklärung via Social Media. Mittlerweile will Trump das zwar alles gar nicht so gemeint haben und schickte eine Anleitung zur Exegese hinterher, aber die Angst ist da, davor, dass Trump hinter seine Worte nicht mehr zurück kann. Vor einem US-Präsidenten dient der innenpolitische Druck und vor allen Dingen der Ermittlungsdruck in der Russland-Affäre zur Härte zwingt oder zu unüberlegten, überstürzten und unabgesprochenen Impulshandlungen. Bombenstimmung im Weißen Haus, was die Lage so gefährlich macht. Unser Thema heute Abend bei HR2 der Tag. Und da nimmt uns unser Korrespondent Thorsten Teichmann mit nach Washington, um uns einen Eindruck zu geben von den Einschätzungen dort.
Es gibt US-Amerikaner, die hoffen, dass Präsident Trump im Syrien-Konflikt seine jüngste militärische Drohung auch umsetzt. Reul Marc Gericht ist politischer Analyst bei der Stiftung zur Verteidigung der Demokratie. Er gehört zur neokonservativen Strömung im Land. Der Präsident wird keinen Rückzieher machen. Aber die Frage ist, was er angreifen will und wann. Wählt Trump ein Ziel von Bedeutung oder werden es wenig wirksame Nadelstiche sein, wenn man so will? Analyst Gericht verlangt ein hartes militärisches Durchgreifen. Präsident Trump hatte gestern Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats getroffen. Der Fernsehsender NBC berichtet, das Team habe über mögliche Ziele in Syrien beraten. Wir haben eine Reihe von Beratungen. Wir schauen uns das natürlich sehr genau an und wir werden sehen, was passiert. Es ist bedauerlich, dass uns die Welt in so eine Lage bringt. Wir haben gute Arbeit geleistet, um den Islamischen Staat zu besiegen. Nun müssen wir weitere Entscheidungen treffen. Obwohl sich Trump nicht länger öffentlich festlegen will, in Washington heißt es, der Präsident und sein neuer nationaler Sicherheitsberater Bolton treten für einen Militärschlag ein. Die Militärs und US-Verteidigungsminister Mattis seien dagegen skeptisch. Mattis erklärte gestern im Kongress, die US-Strategie in Syrien habe sich nicht verändert. Die vorangegangene Administration und die aktuelle haben deutlich erklärt, dass wir in Syrien den Islamischen Staat bekämpfen und uns aus dem Bürgerkrieg selbst heraushalten.
itself.
Allerdings würden Verbrechen wie der Einsatz von Giftgas konträre Impulse auslösen. Das heißt, der US-Präsident hat das Gefühl, er müsse handeln. Die UN-Botschafterin der USA, Haley, erklärte, es gebe mittlerweile genug Beweise für einen Giftgasangriff auf die syrische Stadt Duma.
We definitely have enough proof, but now we just have to be thoughtful in our reaction.
Man müsse jetzt überlegt reagieren. Vor dem US-Kongress umriss Verteidigungsminister Mattis auf Nachfrage einer Abgeordneten die Gefahren eines Militärschlags. Es gibt taktische Bedenken. Wir dürfen keine unschuldigen Zivilisten töten. Das müssen wir vermeiden. Wir wollen ja das Töten beenden. Strategisch geht es um die Frage, wie wir nicht die Kontrolle verlieren. Ziel sei es, den Syrien-Konflikt diplomatisch zu lösen, erklärte Mattis. Damit ist aber auch klar, dass ein militärisches Eingreifen der USA den syrischen Präsidenten Assad und dessen von Russland gestützte Macht nicht grundsätzlich in Frage stellen darf. Aus Sicht neokonservativer Denker wie Reul Marc Gericht lässt die US-Regierung damit wichtige Verbündete wie Jordanien oder auch die Türkei im Stich. Die US-Reaktion wird nicht Ausdruck eines neuen strategischen Ansatzes sein. Wir werden nicht Iran konfrontieren oder die Russen in die Schranken weisen. Ich fürchte, dass es vielmehr ein letzter Atemzug der amerikanischen Stärke sein wird, bevor US-Präsident Trump die verbliebenen US-Spezialeinheiten aus Syrien abzieht. Für unsere Verbündeten wäre das ein Desaster.
Fassen wir nochmal zusammen, welchem Druck Trump zu Hause ausgesetzt ist. Im November stehen die Kongresswahlen an. Immer mehr Gefolgsleute quittieren den Dienst, andere schmeißt der Präsident raus. Und neben der mutmaßlichen Schweigegeldzahlung an einen Pornostar bringt ihn die Russland-Affäre massiv in Bedrängnis, inklusive Durchsuchung der Büroräume von Trumps Anwalt durch das FBI. Martin Ganselmeier ist unser Korrespondent in Washington. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Pieroth.
Herr Ganselmeier, ist das Zufall, dass Trump ausgerechnet jetzt in Richtung Moskau droht, wo die Ermittlungen der US-Justiz zu seinen Russland-Kontakten an Fahrt aufnehmen und ihm immer mehr auf die Pelle rücken? Er wäre ja nicht der erste amerikanische Präsident, der von innenpolitischen Schwächen abzulenken versucht mit einem außenpolitischen Manöver.
Ja, das ist ein beliebtes Manöver und in der Tat kann man wirklich glauben, dass Donald Trump jetzt Härte gegenüber Russland zeigen will und auch gegenüber Putin, dass das ja gerade ein Vorwurf war, der ihm gemacht worden ist von Demokraten, aber auch von seiner eigenen Partei, dass er zu soft gegenüber Russland auftritt, dass er mit Putin unter einer Decke steckt. Die Russland-Ermittlungen, die weiter voranschreiten, die sollen ja gerade diese Verbindungen aufdecken. Insofern kann es durchaus sein, dass Trump damit beweisen will, nein, auch ohne Rücksicht auf Russland werde ich einen Militärschlag in Syrien durchführen. Das Tweet, was rauskam, wo er gesagt hat, mach dich bereit, Russland, schöne, neue, schlaue Raketen haben wir. Das war allerdings motiviert durch eine andere Aktion, die vielleicht in Deutschland nicht so bekannt war. Am Montag, also Anfang der Woche, ist die das Büro von seinem persönlichen Anwalt durchsucht worden. Es war eine regelrechte Razzia, da sind sehr viele Unterlagen beschlagnahmt worden. Und dieser persönliche Anwalt war immer für Trump so der Mann fürs Grobe, der die unangenehmen Dinge beseitigt hat. Trump muss am Dienstag mehrere Stunden im Weißen Haus richtig getobt haben. Insofern war er schon auf 180 und hat dann am Mittwochmorgen dieses Tweet rausgeschickt. Im Moment geht es sehr chaotisch im Weißen Haus zu.
Der republikanische Senator Lindsey Graham spricht von einem entscheidenden Moment. Trump müsse jetzt eine Entschlossenheit zeigen, zu der Obama nie fähig war. Der hatte zwar gesagt, eine Giftgasattacke würde eine rote Linie überschreiten, aber als es dann soweit war, ist er über diese Linie gestolpert, hat keine Taten folgen lassen, seine Glaubwürdigkeit verspielt. Im Falle Trumps, kann der jetzt noch hinter seine Drohungen zurück?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Donald Trump auf keinen Fall, das hat er ja immer wieder Obama vorgeworfen, dass Obama eine rote Linie gezogen habe und dann nichts gemacht habe, das sei schwach. Damit habe er Amerika lächerlich gemacht in aller Welt. Deswegen glaube ich, dass Donald Trump letztlich an einem Militärschlag festhalten will. Ein anderer Grund spricht noch dafür, vor einem Jahr, wir erinnern uns, da gab es schon mal einen Militärschlag, der allerdings unangekündigt war. Das, was ja Donald Trump immer versprochen hatte, er redet rede nicht über Militärschläge, sondern er mache sie einfach. Deswegen war auch dieser Tweet am Mittwoch so überraschend. Das war etwas, da bekam er für diesen Militärschlag vor einem Jahr, bekam er von Demokraten und Republikanern uneingeschränkt Applaus hier. Das war ein Warnsignal in Richtung Assad, sozusagen ein Klaps auf die Finger. Das muss diesmal sicherlich stärker ausfallen. Das kann keine bloße Wiederholung sein. Aber dass er jetzt gar nichts machen würde, das wäre völlig gegen alles, was Donald Trump bisher gesagt und getan hat.
Sie haben eben gesagt, es geht chaotisch zu. Allem Anschein nach war das US-Verteidigungsministerium in Trumps Pläne nicht einbezogen, wusste nichts von diesen smarten Raketen und verwies bei Nachfragen von Journalisten an das Weiße Haus. Dann gibt es die Sprecherin Sarah Sanders, die davon spricht, dass in Sachen Syrien alle Optionen auf dem Tisch liegen. Wer hat denn da nun eigentlich das Sagen?
Ja, das ist natürlich hat am Ende Donald Trump das Sagen, aber sagen wir mal so, die richtige Reihenfolge wäre natürlich gewesen, dass man erst einmal abwartet, gibt es Beweise für den Chemiewaffeneinsatz, auch wenn alle Indizien dafür sprechen, wäre es schon gut, man wartet darauf, dass es zumindest klarere Hinweise gibt. In der Zeit kann der Verteidigungsminister Optionen vorbereiten für militärische Maßnahmen. Er kann außerdem eine Koalition schmieden. Das war geplant mit Frankreich, mit Großbritannien, mit einem regionalen Partner vor Ort, möglicherweise Saudi-Arabien. Und dieses Tweet am Mittwoch, mach dich bereit, Russland, es kommen schöne neue schlaue Raketen, hat all dies durchkreuzt. Insofern glaube ich, dass Mattis stinkesauer war. Und deswegen ist Trump auch zurückgerudert in den letzten Tagen. Das heißt aber nicht, dass damit dieser Militärschlag abgeblasen wird. Ich glaube, dass man jetzt einfach ein bisschen Zeit gewinnen will. Und Mattis hat es gestern im Kongress ganz klar gesagt, es ist gar nicht so einfach. Man will einerseits mehr machen als vor einem Jahr, also nicht nur einen bloßen Luftlandeplatz bombardieren, es muss mehr sein. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man die russischen Einrichtungen nicht trifft, die russischen Soldaten nicht getötet werden. Dann wäre schnell eine Eskalation da und ein möglicher Flächenbrand.
Trump versammelt auf entscheidenden Posten ja immer mehr politische Hardliner um sich. Da ist zum Beispiel der designierte Außenminister Mike Pompeo, ein Bluthund heißt es, und da ist John Bolton als Chef des Nationalen Sicherheitsrates, von dem der Republikaner Rand Paul aus Kentucky sagt, der Mann löst jedes geopolitische Problem mit dem Einsatz des amerikanischen Militärs. Welchen Einfluss haben solche außenpolitischen Falken auf Trump?
Das Gefährliche ist, dass Trump sich im Moment mit Leuten um sich herum versammelt, die seine Meinung, seine Instinkte eher bestärken. Und das war vorher Gott sei Dank anders. Rex Tillerson hat ihm offen widersprochen, hat versucht, ihn dran zu hindern an bestimmten Dingen. Der ist weg. McMaster, sein nationaler Sicherheitsberater, galt auch als Stimme der Vernunft. Im Moment ist der Stabschef Kelly noch derjenige, der vielleicht diese Stimme der Vernunft sein könnte. John Bolton in der Tat. Ein Hardliner, ein Falke, ebenso Mike Pompeo. Mike Pompeo ist noch nicht Außenminister, der muss erst noch bestätigt werden im Senat. Es ist auch noch nicht mal sicher, ob er eine Mehrheit im Senat bekommt. Aber das sind alles keine guten Aussichten für die Zukunft. Donald Trump hat im Moment das Gefühl, er trifft die besten Entscheidungen aus dem Bauch heraus, wenn er seinen Instinkten folgt.
Martin Ganselmeier, unser Korrespondent in Washington, vielen Dank. Sie hören HR2, der Tag, Bombenstimmung im Weißen Haus, was die Lage so gefährlich macht, unser Thema heute Abend. Und in diesem Konflikt treffen zwei Politiker aufeinander, Putin und Trump, die sich nicht unähnlich sind. Autoritär veranlagt, beide Meister der Eskalation. Der frühere FBI-Chef geht sogar noch deutlich weiter und präsentiert den US-Präsidenten als notorischen Lügner. Sein Buch Größer als das Amt kommt am Dienstag raus, dann auch auf Deutsch. Hier schon mal gleich ein Ausschnitt, in dem Comey sein erstes Treffen mit Trump schildert. Am 6. Januar 2017 war das. Obama noch im Amt, sein Nachfolger bereits designiert. Comey soll Trump Bericht erstatten über den Ermittlungsstand in Sachen russische Wahlkampfeinmischung.
Später am Abend erhielt ich einen Anruf von Jay Johnson, dem Heimatschutzminister, mit dem ich schon befreundet war, seit wir beide in den 1980ern als Staatsanwälte in New York arbeiteten. Auch er war an jenem Morgen bei dem Briefing im Oval Office zugegen gewesen. Ich weiß nicht, ob er mich auf Präsident Obamas Veranlassung hin anrief, ja nicht einmal, ob die beiden über diese Angelegenheit überhaupt gesprochen hatten. Nichtsdestotrotz kleidete er meine emotionale Gemengelage in sehr konkrete Worte. Jim, Ich mache mir Sorgen wegen dieses Plans, dass Sie den designierten Präsidenten persönlich über diese Dinge in Kenntnis setzen sollen, sagte er. Ja, ich mir auch, gab ich zu. Haben Sie Donald Trump je persönlich kennengelernt? Wollte er wissen. Nein. Jim, bitte seien Sie vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Das könnte ins Auge gehen. Ich dankte Jay für seine Anteilnahme und seinen Anruf, aber besser fühlte ich mich danach auch nicht.
James Comey, der ehemalige FBI-Chef, den Trump später gefeuert hat, offenbar, weil er ihm mit seinen Ermittlungen zu nahe kam. Ermittlungen wegen möglicher Absprachen zwischen Mitgliedern von Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands. Trump, der Entfesselte. Trump aber auch, der sich unberechenbar Drehende und Wendende. Heute so, morgen anders. Neulich noch das Telefonat mit Putin zu seinem Wahlsieg, obwohl Trumps Berater in Großbuchstaben notiert hatten, nicht gratulieren, was er dann doch tat, um Russland kurze Zeit später mit Raketen zu drohen. Ja, nein, vielleicht später, so war das auch bei der Ankündigung, die US-Truppen vollständig aus Syrien abzuziehen. Erst vergangene Woche twitterte Trump, ich möchte unsere Soldaten nach Hause bringen, um ausgerechnet dort nun die Welt an eine gefährliche Schwelle zu treiben, wie Russlands UN-Botschafter sagt. Überhaupt. Moskau. Noch reagiert der Kreml relativ zurückhaltend, will sich an der Twitter-Diplomatie nicht beteiligen, hofft auf den gesunden Menschenverstand, so Putin, und gibt sich einigermaßen verwundert.
Im politischen Moskau ist man über das Vorgehen des US-Präsidenten doch relativ schockiert. Dieser Mann ist nicht einmal vom Volk direkt gewählt worden, sagte der Vorsitzende der Duma, Walodin, und weiter. Der Präsident verkündet auf Twitter Entscheidungen, durch die die ganze Welt in Angst und Schrecken gerät. Gemeint ist damit die Twitter-Mitteilung, in der Trump ankündigt, smarte Raketen nach Syrien zu schicken. Russland, mache dich bereit, schrieb er. Zu diesem Tweet meinte der Chef der liberaldemokratischen Partei, Zhirinovsky, nichts wird ihm gelingen, diesem Trump. Entweder wird der Senat es nicht zulassen oder der Kongress. Er langweilt sich in seinem Büro. Er hat ja eigentlich kein Büro, keine Residenz. Er sitzt zu Hause und twittert. Er ist der handlungsunfähigste Präsident der Welt überhaupt. Es ist eine Blamage. Amerika ist eine Blamage für die ganze Menschheit. Und nun haben sie einen Übungsplatz gefunden und wollen dort herumschießen. In Syrien werden Hunderte von Menschen sterben. Der russische Botschafter in Beirut hatte vor einem Angriff der USA gewarnt und erklärt, Russland behalte sich das Recht vor, sollten seine Militäreinrichtungen in Syrien beschossen werden, das Feuer zu erwidern und die Angreifer zu vernichten. Mit anderen Worten, Russland würde nur unter bestimmten Bedingungen die beiden US-Raketenzerstörer angreifen, von denen voraussichtlich die Tomahawk-Raketen abgefeuert werden. Zu der Situation der Politologe Alexander Baunov. Trump möchte zeigen, dass alles das, was Obama nicht gelungen ist, er nun schaffen kann. Seine Versuchung ist, Assad für immer zu erledigen. Was danach passiert, ist ihm egal. Er wird sich danach selbst zum Helden erklären. Russische Militärexperten gehen davon aus, dass von den beiden amerikanischen Kriegsschiffen maximal an die 100 Tomahawk-Raketen abgefeuert werden können. Für die russischen S-400-Abwehrraketen müsste es ein leichtes sein, diese abzufangen, sollte Moskau das wollen, heißt es. Abhängig ist die weitere Entwicklung also von den Zielen, die die amerikanischen Streitkräfte anvisieren. Bekannt ist, dass die Syrer ihre Flugzeuge auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Chemin mittlerweile verlegt haben. Wie viele russische Militärs noch in Syrien sind, ist nicht bekannt, aber Moskau könnte in kürzester Zeit Streitkräfte in das Bürgerkriegsland verlegen. In einem anderen Tweet hatte Trump vorgeschlagen, den Rüstungswettlauf zu stoppen. Daraufhin konterte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, tolle Idee. Aber die USA sollten dann doch zuerst einmal ihre chemischen Waffen vernichten.
Hermann Krause aus Moskau. Und so ist die Moral des einen die Moral des anderen. Schließlich war es ja Russland gewesen, das sich als Schutzmacht 2013 dazu bereit erklärt hatte, dafür zu sorgen, dass chemische Waffen in Syrien allesamt vernichtet werden, was dann aber offensichtlich nicht geschehen ist. 2013 hat Donald Trump noch von seinem neuen besten Freund Putin geträumt. Den pries er als starken Leader. Nun wütet Trump, dass Putin diesem Tier von Assad Rückendeckung gibt. Wobei Trump ja monatelang überhaupt kein Interesse hatte am Syrien-Konflikt und der in seiner Politik auch keine Rolle mehr spielte. Stefan Meister ist Russland-Experte und leitet das Robert-Bosch-Zentrum für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich habe ihn gefragt, woher kommt das jetzt? Was ist da mit den amerikanisch-russischen Beziehungen passiert?
Also Sie müssen natürlich einmal die ganze innenpolitische Debatte in den USA sich anschauen und der massive Druck, der auf Trump ausgeübt wird mit Blick auf Russland im Kontext der Manipulationen der Präsidentschaftswahlen vom Kongress und auch von der Öffentlichkeit. Sie müssen die Sanktionen auch sehen, die der Kongress entwickelt hat gegenüber Russland und wo er eben versucht, Trump auch dazu zu bringen, dass er Russland sanktioniert. Also dieses ganze Russland-Thema ist vor allem ein innenpolitisches Thema, was die innenpolitische Debatte vergiftet und Trump so unter Druck setzt, dass er mit solchen Tweets und solchen Drohungen gegenüber Russland und Assad eben auch einen Befreiungsschlag versucht im Moment.
Nun ist es allerdings nicht nur so, dass die USA mit dem Feuer spielen, auch Russland bricht immer öfter Regeln, Stichwort Georgien, Ukraine, da führen dann Giftspuren im Fall des Skripals nach Moskau. In Duma war es ebenfalls ein Giftanschlag, endgültig aufklären lässt sich da eine russische Beteiligung nicht, aber es scheint ja ein Verhaltensmuster, eine Strategie des Kreml dahinter zu stecken. Worum geht es da Russland? Darum, wieder Hauptdarsteller auf der Weltbühne zu sein, um dem Westen zu zeigen, ihr habt uns nichts mehr zu sagen?
Also ich würde da innenpolitisch anfangen. Also wir haben ja eine Rückkehr Putins 2012 in einer Situation, wo er nicht besonders beliebt war, wo er ein sehr niedriges Rating hatte. Und er ist dann mit dem Ukraine-Konflikt und der Annexion der Krim auf über 80% von Zustimmungsraten gekommen. Und wir sehen, dass mit dieser, auch mit der Finanzkrise, in die Russland geschlittert ist, 2008, 2009, er eine neue Legitimationsgrundlage brauchte. Und ich glaube, dass dieser Konflikt mit dem Westen innenpolitisch sehr gut funktioniert. Also er schürt den Konflikt mit dem Westen. Und er nutzt ihn, um innenpolitisch zu punkten. Und eben auch diese Präsentation als Großmacht, Respekt auch von den Amerikanern oder international zu bekommen, ist etwas, was für Putin innenpolitisch extrem wichtig ist.
Diverse Experten und Politiker gehen fest davon aus, dass es nicht eine Frage des Ob ist, dass die USA Tomahawks nach Syrien schicken, sondern nur noch eine Frage des Wann. Der ehemalige amerikanische Botschafter in Deutschland, Kornblum zum Beispiel, rechnet fest mit einem Militärschlag, wenn es wirklich so kommen würde. Wie könnte Russland dann Ihrer Ansicht nach darauf reagieren?
Also genauso wie wir nicht wissen, ob es tatsächlich passiert, wissen wir auch nicht so ganz genau, wie Russland reagieren wird. Es gibt so ein bisschen kontroverse Debatten in Russland im Moment. Es gab sehr starke Statements von russischen Botschaftern und Politikern, die sagen, wir werden einen Gegenschlag verüben. Und dieser Gegenschlag wird nicht direkt auf Amerikaner zielen, sondern er wird auf die Unterstützer oder auf die Partner sozusagen der Amerikaner zielen, Rebellengruppen. Das ist vorstellbar. Und sie sehen aber auch im Moment in der russischen Debatte, dass man so ein bisschen die Rhetorik wieder runterfährt, also dass man sich ein bisschen auch so eine Hintertür offen lässt, vielleicht nicht zu stark zu reagieren. Also auch die russische Seite hat vielleicht doch nicht das Interesse, den Konflikt zu weit zu eskalieren.
Es gibt ja auch aus der Vergangenheit Beispiele dafür, dass Russland sozusagen ein Auge zugedrückt hat. Denken wir an Trumps Angriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt Shayrat vor ziemlich genau einem Jahr. Beantworten wollte er damit eine Sarin-Attacke mit 100 Toten. Damals feuerten US-Schiffe 59 Marschflugkörper ab. Putin kritisierte den Angriff dann als Aggression, aber ansonsten unternahm der Kreml nicht besonders viel. Könnte das im Falle des Falles diesmal wieder so laufen?
Ich glaube, wir sind an einem anderen Punkt in den russisch-amerikanischen Beziehungen. Also ich bin eher skeptisch, ob das wieder so läuft. Damals hatte Putin noch die Hoffnung, dass er mit Trump auch zusammenkommt. Also dass es vielleicht auch irgendeinen Deal geben könnte mit Trump. Und deswegen hat er ja auch ganz klar getrennt zwischen Trump und dem Rest der amerikanischen Politik, hat er moderater reagiert. Aber wir sind im Moment ja auch in so einer rhetorischen Spirale, auch so ein bisschen in einer Gewaltspirale. Wenn Sie den Skripal-Fall sich anschauen, wie da reagiert worden ist, wenn Sie dann auch die amerikanischen Sanktionen, jetzt die aktuellen Sanktionen sich anschauen, die russische Wirtschaft wirklich schwer treffen, also auch das Umfeld von Putin sehr, sehr schwer treffen. Also ich glaube, da sind wir in einer anderen Phase der Eskalation und ich würde auch da fast sagen, es muss nicht sein, dass Russland reagiert und zumindest in der Schärfe reagiert, aber irgendeine Reaktion wird es geben und ich befürchte, dass es auch irgendeine militärische Reaktion ist.
Es ist immer wieder die Rede davon, dass ein militärischer Kommunikationskanal existiert zwischen den USA und Russland, dass es funktionierende Kontakte zu Syrien mit den Amerikanern gibt. Davon spricht auch der russische Botschafter in Damaskus. Wie haben wir uns so einen Kanal vorzustellen?
Also es sind diese sogenannten Militärkontakte, also das auf Generalstabsebene, auf Verteidigungsministeriumsebene, aber auch auf Expertenebene im Verteidigungsministerium und in der Armee, dass es da einfach Gespräche, Austausch gibt. Und gerade das Verteidigungsministerium in den USA ist eines der wenigen Ministerien, was tatsächlich auch funktioniert und mit Positionen besetzt ist, was professionelle Leute auch hat, die die Situation einschätzen können. Das ist zum Beispiel im Außenministerium bei Weitem nicht der Fall. Und da gab es mehrere Treffen auch, sowohl zwischen den beiden Generalstabschefs als auch auf anderen Ebenen der Militärs, wo man sich über strategische Fragen ausgetauscht hat.
Und das könnte möglicherweise auch helfen, zu entspannen?
Also ich glaube, es ist vor allem erstmal wichtig, um bestimmte Eskalationen auch zu verhindern und dass beide Seiten auch verstehen, was die andere Seite tut. Also da werden eben auch bestimmte Anschläge, bestimmte Angriffe und bestimmte Aktionen werden da auch kommuniziert. Aber es ersetzt natürlich nicht die politische Ebene. Und wir beobachten ja im Moment diese Spirale der Rhetorik auf der politischen Ebene. Und da werden die Entscheidungen getroffen. Also es ist positiv, aber es ist, ob es dann tatsächlich entspannt, das werden wir sehen.
Stefan Meister, Russland-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet und in der Zwischenzeit hat uns dann die Meldung erreicht, dass die Eskalation, von der er sprach, tatsächlich weitergeht. Nun zeigt die russische Armee auf Großbritannien und wirft London eine direkte Beteiligung an dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien vor. Der sei nur inszeniert worden, um die Schuld dann nachher anderen in die Schuhe zu schieben. Diesen Aspekt werden wir am Ende der Sendung nochmal vertiefen. Sollte Trump tatsächlich Bomber oder Kampfflugzeuge in Richtung Syrien abschicken, dann wäre die Frage, ob die überhaupt durchkommen. Schließlich hat Russland auf gleich mehreren Militärstützpunkten eigene Soldaten stationiert und verfügt über eine supermoderne, wirksame Luftabwehr. Die Frage ist also, ob US-Flugzeuge da sofort abgeschossen würden. Aber das sind Feinheiten, mit denen sich ein Donald Trump scheinbar nicht abgeben muss. Ein skrupelloser Mensch, eine Art Mafia-Boss, so beschreibt ihn der frühere und von Trump geschaffte FBI-Chef Comey in seinem neuen Buch. Hören wir noch eine Passage, es geht um einen diplomatischen Drahtseilakt.
Doch wie um alles in der Welt sollten wir den Mann über die russischen Aktivitäten im Wahlkampf informieren, ohne ihn von den konkreten Vorwürfen in Kenntnis zu setzen? Zumal diese so schlüpfrig und peinlich waren, dass man sie kaum im Rahmen einer Gruppensitzung vorbringen konnte. Schon gar nicht, wenn die Leute, die dort saßen, durchweg von Präsident Obama ernannt worden waren. Vor Leuten also, die aus ihrem Amt ausscheiden würden, sobald Trump Präsident wurde. Ich als FBI-Direktor hingegen würde länger bleiben. Und wir hatten nun mal Kenntnis von diesen Dingen. Irgendjemand musste es dem Mann ja sagen. Es war somit nur logisch, dass ich das übernahm. Insgesamt also ein ganz vernünftiger Plan. Wenn man bei einem Gespräch mit einem angehenden Präsidenten und seinen Kontakten zu Prostituierten in Moskau überhaupt von Vernunft sprechen konnte. Wohl war mir bei diesem Vorhaben jedenfalls nicht.
Dinge, die auch mit einem russischen Callgirl zusammenhingen. James Comey in Größer als das Amt erscheint am Dienstag bei Drömer. Wenn Trump am Anfang seiner Amtszeit mit dem russischen Präsidenten Putin noch überraschende Nähe zeigte, ist das amerikanisch-russische Verhältnis jetzt auf einem Tiefpunkt, der den UN-Sicherheitsrat und die ganze Welt in Besorgnis stürzt. Wohin führt uns dieses gefährliche Machtspiel? Viele ziehen da nun den historischen Vergleich zu 1962. Zum Beispiel, wenn der CDU-Außenpolitiker Elmar Brok in Brüssel sagt, das ist die erste direkte Bedrohung der beiden Atommächte USA und Russland seit der Kuba-Krise. Damals hatte die Sowjetunion heimlich Atomraketen auf Kuba stationiert. John F. Kennedy antwortete darauf mit einer Seeblockade.
A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated.
Im Fernsehen unterrichtet Präsident John F. Kennedy sein Volk über die Seeblockade gegen Kuba. Kein sowjetisches Schiff mit militärischem Material an Bord darf mehr die Insel erreichen, denn seit Monaten bauen die Sowjets dort heimlich Abschussrampen und stationieren Raketen, darunter 40 atomare Sprengköpfe. Mittelstreckenraketen, die von New York bis Los Angeles amerikanische Großstädte anpeilen können, sowjetische Nuklearwaffen vor der Haustür der Amerikaner. Das ist der Plan von Nikita Chruschtschow. Doch am 15. Oktober fliegt alles auf. Ein amerikanisches Spionageflugzeug entdeckt die sowjetischen Raketenbasen und macht Luftaufnahmen davon. Kennedy muss handeln.
We will not prematurely or unnecessarily risk the course of worldwide nuclear war
in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth. But neither will we shrink from that risk. At any time it must be faced.
Leichtfertig riskieren wollen die Amerikaner nichts, aber im Zweifelsfall sind sie zu allem bereit. Schiffe der Navy kreuzen in der Karibischen See, Luftwaffenbomber sind Tag und Nacht in der Luft. In Florida rüsten sich insgesamt 150.000 Mann zur Invasion Kubas. Kennedy fordert Khrushchev auf, die Raketenbasen auf Kuba abzubauen und seine Soldaten abzuziehen.
I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace.
Khrushchev reagiert wütend. Er bezeichnet die Seeblockade als Banditentum und Politik des degenerierten Imperialismus. Seine Militärs bedingungslos zurückzuholen, kommt für ihn nicht in Frage. Deswegen fordert er die Amerikaner auf, im Gegenzug ihre Raketen aus der Türkei abzuziehen. Der Vorschlag Khrushchevs löst in Washington heftige Diskussionen aus. Eigentlich wollen die Amerikaner ihre Raketen sowieso aus der Türkei abziehen. Aber der Forderung der Sowjetunion nachzugeben, wäre ein Zeichen der Schwäche. Rund um die Uhr beraten Kennedy und seine Leute über den nächsten Schritt.
In den wichtigsten Büros der Washingtoner Ministerien wurden inzwischen Feldbetten aufgestellt. Auch der Präsident saß heute früh um 1 Uhr amerikanischer Zeit noch an seinem Schreibtisch.
Besondere Sorgen macht sich die westliche Welt um Berlin, denn die geteilte Stadt wäre wahrscheinlich das erste Ziel eines sowjetischen Angriffs. So steigt auch die Anspannung der Deutschen.
Ich glaube, dass der Russe dazu in der Lage ist, als jeden Schlag eine Blockade von Berlin wieder durchzuführen. Und zwar gewaltiger als wie damals.
Wie soll das hinführen, wenn die da Atomwaffen aufstapeln und nachher gegen uns richten? Ja, da habe ich wohl etwas Angst davor.
Wenn die Amerikaner nicht einen kleinen Rückzieher machen, dass es dann sehr hart hergeht.
Die Amerikaner denken nicht an einen Rückzieher. Das psychologische Tauziehen zwischen Weißem Haus und Kreml geht weiter. Unterdessen spitzt sich die Lage in der Karibischen See zu.
In den nächsten 36 bis 48 Stunden werden die ersten sowjetischen Frachter auf dem Wege nach Kuba in den Blockadegürtel amerikanischer Kriegsschiffe und Flugzeuge in der Karibischen See geraten.
Am Morgen des 25. Oktober ist es soweit. Die Amerikaner stoppen und durchsuchen das erste Schiff. Kurz darauf lassen sie es passieren. Anders als vermutet, eskaliert die Krise schließlich nicht auf dem Wasser, sondern in der Luft. Am Samstag, den 27. Oktober, taucht auf den Radarschirmen sowjetischer Einheiten auf Kuba ein amerikanisches Spionageflugzeug auf. Da geben die Offiziere Befehl zum Schießen. Der amerikanische Flieger stürzt in die kubanischen Sümpfe. Das bedeutet den Krieg, sagt US-Verteidigungsminister McNamara kurz darauf. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Schließlich zieht Khrushchev die Notbremse, nachdem ihm Kennedy zuvor unter der Hand zugesagt hatte, er werde die Raketen aus der Türkei abziehen.
Christine Hellberg mit einem Erinnerungsstück an den Oktober 1962, der nun im Zusammenhang mit der Syrien-Krise immer wieder angeführt wird. Aber stimmt dieser Vergleich überhaupt? Darüber haben wir vor der Sendung gesprochen mit Bernd Greiner. Er leitet das Berliner Kolleg Kalter Krieg und hat das Buch geschrieben Die Kuba-Krise, die Welt an der Schwelle zum Atomkrieg. Ich habe ihn gefragt, so etwas hatte die Welt noch nicht erlebt. Sie beschreiben in ihrem Buch, wie die USA auf die geplatzte Geheimaktion der UdSSR mit einer beispiellosen Mobilmachung reagierte. Sie schreiben, Florida wurde in ein Heerlager verwandelt. Beobachter fürchteten deshalb, dass die Halbinsel unter der Last von so unglaublich viel militärischem Gerät alsbald im Meer versinken könnte. Eine Woche lang hielt die Welt den Atem an. Wie knapp war das damals?
Also die Kuba-Krise vom Oktober 1962 ist nach übereinstimmendem Urteil der Historiker, die sich eingehend damit befasst haben, wohl das erste und einzige Mal nach 1945, dass die beiden Weltmächte militärisch direkt aufeinander losgegangen sind. Sie haben beiderseits gegeneinander mobil gemacht. Sie ließen es fast 13 Tage hintereinander darauf ankommen, gingen beiderseits ein sehr hohes Risiko ein. Einerseits mit Vorsatz, andererseits haben sie Dinge auf den Weg gebracht, die dazu führten, dass sich hinter dem Rücken der Akteure Ereignisse abspielten, über die sie nur schwer Kontrolle hatten. Also man hat auf amerikanischer Seite beispielsweise die höchste Alarmbereitschaft für Interkontinentalraketen ausgerufen, unterhalb der Schwelle eines Krieges, hat riskiert, dass in diesem Zusammenhang sich Aufklärungsflugzeuge in sowjetischen Luftraum verirrt haben, hat riskiert, dass die Sowjets das als Beginn eines Überfalls interpretieren und ihrerseits mit entsprechenden Mitteln antworten. Man hat auf hoher See mit amerikanischen Fregatten sowjetische U-Boote zum Auftauchen gezwungen, nicht wissend, dass die Nukleartorpedos an Bord haben und so weiter und so fort. In Kuba selbst waren 40.000 sowjetische Soldaten stationiert mit nuklearen Gefechtsfeldwaffen in ihrem Arsenal für den Fall, dass Amerikaner in Kuba einmarschieren. Gleichwohl hat die amerikanische Seite ihre Invasionspläne fortgesetzt und so weiter und so fort. Also es war ein Punkt erreicht, wo beide Seiten einen regionalen Konflikt als weltpolitisches Kräftemessen definiert haben.
Und warum wurde die Kuba-Krise dann nicht zum Dritten Weltkrieg?
Weil in letzter Minute Nikita Khrushchev erkannt hat, dass er zu weit gegangen ist, dass er mit dem Feuer gespielt hat und dass es nur eine Möglichkeit gab, diese Eskalation zu bremsen, nämlich ein einseitiges Nachgeben. Und so wie er aus Machtvollkommenheit diese Krise ausgelöst hat, hat er am Ende auch mit beiden Füßen auf die Bremse getreten und gesagt, okay, es reicht, wir ziehen die Raketen zurück und damit ist die Sache entschärft. Es war eine, in beiden Fällen, was die Eskalation, also auch die Deeskalation betrifft, eine einsame Entscheidung von Khrushchev.
Damals ging es um Verschiebungen auf der Weltkarte. Ist das vielleicht ein Aspekt, der mit heute vergleichbar ist? Um die geht's ja heute auch, wenn die USA Russland in Syrien ein Vakuum hinterlassen, das Putin genutzt hat. Er hat sich da reingesetzt und festgesetzt und an ihm kommt im Nahen Osten jetzt keiner mehr vorbei.
Aus meiner Perspektive sind die Unterschiede wesentlich gravierender als die Gemeinsamkeiten. Syrien aktuell ist ein regionaler Konflikt. Es ist kein Konflikt, in dem zwei Weltmächte um ihre globale Vorherrschaft ringen. Es ist zudem ein Konflikt, wo sich die USA nicht mehr im Unterschied zur Kuba-Krise auf Verbündete verlassen können. Ganz im Gegenteil. Der Satz von Angela Merkel, wir machen da nicht mit. Ich meine, sie wurde sowieso nicht gefragt, aber immerhin der Satz, wir machen damit nicht mit, ist ein klares Indiz, dass der wichtigste Verbündete in Europa mit diesem Kurs ganz und gar nicht einverstanden ist. Das war während der Kuba-Krise ganz anders. Da konnten sich die USA auf die unverbrüchliche Solidarität ihrer Bündnispartner verlassen. Und zu guter Letzt, dieser amerikanische Präsident wird ja in Moskau nicht ernst genommen. Putin und sein unmittelbares Umfeld machen sich lustig über ihn. Während der Kuba-Krise hat sich weder Khrushchev noch über Kennedy, noch umgekehrt Kennedy über Khrushchev lustig gemacht. Also das sind gravierende Unterschiede bis hin zu dem Punkt, dass eben die beiden Militärapparate nicht unmittelbar gegeneinander mobil machen. Ich will damit nicht sagen, dass es in Syrien kein Potenzial gäbe für eine Eskalation, aber das unterscheidet sich doch dramatisch von der Situation während der Kuba-Krise und während des Kalten Krieges insgesamt.
Also Sie würden nicht sagen, dass die Lage heute tatsächlich gefährlicher ist als im Kalten Krieg, wie manche meinen?
Auf keinen Fall, ja.
Die Geschichte des Kuba-Krieges ist die Geschichte eines nur um Haaresbreite vermiedenen Weltkriegs, schreiben Sie. Wie hat die Konfrontation nachgewirkt?
Damals hat sie in doppelter Weise nachgewirkt. In den USA hat Kennedy versucht, sich auf einen anderen politischen Kurs einzuschlagen. Er hat tastende Versuche in Richtung Entspannungspolitik eingeschlagen. Er hat ein Atomteststoppabkommen vorgeschlagen und er hat in die Diskussion gebracht, dass man das beiderseitige Verhältnis auf eine neue Grundlage stellen müsse, dass dieses Verhältnis entgiftet werden sollte. In der Sowjetunion hat man daraus auch diese politische Konsequenz gezogen, aber zugleich gesagt, wir werden nie wieder in einer Position der militärischen Unterlegenheit uns von den Amerikanern so vorführen lassen. Also hat man ein massives Aufrüstungsprogramm auf den Weg gebracht, was seinerseits wiederum das Misstrauen der anderen Seite genährt hat. Und schon war man wieder im Hamsterrad des wechselseitigen Misstrauens befangen und hat sich aus den Koordinaten des Kalten Krieges nicht lösen können. Also es waren widersprüchliche Lektionen, die man daraus gezogen hat. Es war keinesfalls so, dass nach der Kuba-Krise eine endgültige Abkehr von der Logik des Kalten Krieges sich hätte durchsetzen können.
Der Historiker und Politikwissenschaftler Bernd Greiner, von dieser Entgiftung scheinen wir aktuell allerdings ziemlich weit entfernt. Vorhin haben wir schon Ausschnitte gehört aus dem Buch von Ex-FBI-Chef Comey, Größer als das Amt heißt es. Der englische Titel ist eigentlich viel deutlicher. Er lautet A Higher Loyalty. Und das war es ja auch, was Trump von Comey gefordert hatte. Uneingeschränkte Loyalität. Sprich, später die Einstellung der Ermittlungen zu Trumps Russland-Connection. Davor, dass er darüber etwas ausplaudert.
Es war das erste Mal, dass sich Donald Trump von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Er schien kleiner, als er auf der Bühne neben Hillary Clinton gewirkt hatte. Es erstaunte mich, dass er ansonsten fast genauso wirkte wie im Fernsehen. Die meisten Menschen sehen in persona anders aus als auf dem Bildschirm. Sein Anzugsjackett war offen, die Krawatte zu lang, wie üblich. Sein Gesicht hatte einen leicht orangefarbenen Teint mit hellen Halbmonden unter den Augen. Ich nehme an, er trägt eine Schutzbrille, wenn er ins Solarium geht. Seine Haare waren strahlend blond und beeindruckend hindrapiert. Ich weiß noch, dass ich mich fragte, wie lange er morgens wohl brauchte, bis er das so hinbekam. Als er mir die Hand entgegenstreckte, stellte ich fest, dass sie kleiner war als meine, aber nicht ungewöhnlich klein. Während des Gesprächs über die Einmischung Russlands in den Wahlkampf hörte Trump zu, ohne die Redner zu unterbrechen. Am Ende stellte er nur eine Frage. »Aber Sie haben keine Hinweise darauf, dass dies das Wahlergebnis beeinflusst hätte, oder?« Clapper antwortete, dass dies nicht Gegenstand unserer Untersuchung gewesen sei, weil es nicht zu unserem Aufgabenbereich gehörte. Wir konnten nur sagen, wir hätten keinen Hinweis darauf gefunden, dass die Auszählung der Stimmen nicht korrekt erfolgt wäre. Ich persönlich fand aufschlussreich, was Trump und sein Team nicht wissen wollten. Sie würden bald ein Land führen, das von einer fremden Macht angegriffen worden war. Trotzdem fragten sie nicht, welche Bedrohung Russland künftig darstellen könnte oder wie die Vereinigten Staaten sich gegen solche Bedrohungen künftig wappnen sollten.
Soweit James Comey. Erinnern wir uns zurück, die spätere Absetzung von Comey zog damals auch die Einsetzung von FBI-Sonderermittler Mueller nach sich. Denn der prüft nicht nur eine mutmaßliche russische Einmischung in die US-Wahl 2016, sondern auch den Vorwurf, wonach Trump mit dem Rauswurf Comeys die Justiz behindert habe. Lästig für Trump, diese Untersuchungen. Seit Monaten soll er schon frustriert sein, dass er diese Russland-Affäre einfach nicht los wird. Ebenso wenig den Eindruck, dass er Wahlen mithilfe Moskaus gewonnen hat. Wie eine Klette klebt er und kleben die zweifelhaften Geschäfte an ihm. Wie viel aufregender wäre es da doch, die endlich loszuwerden und in die Welt und nach zu Hause das Signal zu senden, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Dass Amerika zurück ist, wie es der republikanische Hardliner Lindsey Graham formuliert, womit er einen Militärschlag in Syrien meint. Bei diesem Western will Deutschland aber nicht mitmachen, das ist im Kuba-Gespräch schon angeklungen. Etliche Fragen sind da außerdem auch noch offen.
Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung? Ob es wirklich das syrische Regime war, das vorige Woche in der Stadt Duma Giftgas eingesetzt hat, das ist noch nicht bewiesen. Aber Regierungssprecher Steffen Seibert hat Hinweise.
Ich habe mit Bewusstsein gesagt, nach allem, was wir wissen, sind dort Chemiewaffen eingesetzt worden. Das syrische Regime hat leider eine Tradition, eine traurige und üble Tradition des C-Waffeneinsatzes gegen die eigene Bevölkerung. Und es gibt schwere Indizien, die auch in diesem Fall in Richtung des syrischen Regimes zeigen.
Eine deutliche Antwort muss deshalb her, so sieht das Heiko Maas. Der Außenminister ist heute in Brüssel zu Gast. Und natürlich kommt auch dort das Gespräch auf Syrien.
Die wiederholte Anwendung kann nicht ohne Folgen bleiben. Man kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und das gilt es jetzt zwischen den westlichen Partnern miteinander zu besprechen. Ziel muss immer sein, am Schluss zu einer politischen Lösung zu kommen im Syrien-Konflikt, denn ohne politische Lösung wird es keinen dauerhaften Frieden geben.
Das kann nicht ohne Folgen sein, so sah das im Prinzip auch gestern schon die Bundeskanzlerin. Nur welche das sind, bleibt nebulös. Vielleicht auch ein Militärschlag, aber der müsste ohne deutsche Beteiligung stattfinden.
Deutschland wird sich an eventuellen, es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal deutlich machen, militärischen Aktionen nicht beteiligen, aber wir sehen und unterstützen, dass alles getan wird, um Zeichen zu setzen, dass dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist.
Luftschläge der Partner, die habe man aber zumindest vor einem Jahr nachvollziehbar genannt, berichtet Merkels Sprecher heute. Also immerhin politische und moralische Unterstützung. Anders als bei den Militäreinsätzen im Irak und in Libyen. Die hatten die jeweiligen Bundesregierungen nämlich komplett abgelehnt. Ob die aktuelle Haltung die richtige ist, darüber wird in Berlin weiter gestritten. Thomas Oppermann von Merkels Koalitionspartner SPD sagt, ja, ist sie. Deutsche Kernkompetenz sei eine starke Diplomatie, nicht militärische Vergeltungsschläge. Nicht akzeptabel, nicht ohne Folgen sagen, aber bei der militärischen Antwort nicht helfen. Alexander Graf Lambsdorff findet diese Position der Bundesregierung nicht gut. Er befasst sich für die FDP mit der internationalen Politik. Früher im Europaparlament, jetzt im Bundestag und heute im ARD-Mittagsmagazin.
Und ich sage aus liberaler Sicht, aus europäischer Sicht, ist das ganz, ganz unklug. Denn der Westen muss zusammenhalten. Und gerade wenn es um die Ahndung wirklich so schwerer Verbrechen geht, dann darf Deutschland sich nicht einfach an die Seite stellen und sagen, ihr anderen macht das mal, wir schauen einfach zu.
Bei solchen Aussagen rauft sich der Nahostexperte Michael Lüders die Haare. Er warnt vor einem Flächenbrand in der Region.
Die bloße Überlegung, dass man immer militärisch denkt, ohne die Zusammenhänge zu kennen, wir wissen noch nicht einmal, was genau hat in Douma stattgefunden, aber schon sind sich die USA, Frankreich und Großbritannien einig, wir wollen militärisch zuschlagen und einige deutsche Politiker bedauern, dass die Deutschen sich hieran nicht beteiligen. Wie verblendet sind denn diese Politiker, wenn sie in solchen Kategorien denken?
Die Linkspartei war ja eh noch nie für militärische Aktionen zu haben und ist es auch jetzt nicht. Ihr Außenexperte Stefan Liebig weist im Morgenmagazin noch auf einen anderen Punkt hin.
Dass wir da militärisch nicht mitmachen, das ist richtig. Aber man muss auch aufpassen, dass man dann nicht Waffen liefert in so einen völkerrechtswidrigen Krieg, wie wir das ja tun. Man kann dann eben nicht an USA und Frankreich Waffen liefern, wenn die einen völkerrechtswidrigen Krieg führen. Und man darf auch nicht von deutschem Boden so einen Krieg militärisch organisieren, wie es die US-Armee ja mutmaßlich tut.
An einem Punkt gibt es aber Einigkeit zwischen fast allen, die sich in diesen Tagen zum Thema Syrien zu Wort melden. Alexander Graf Lambsdorff formuliert ihn so.
Kein Mensch erwartet von einem Militärschlag eine Lösung des Syrien-Konflikts. Ganz im Gegenteil, und das will ich hier betonen, braucht es einen Neuanlauf bei der Arbeit an einer politischen Lösung. Ich glaube, wir brauchen für Syrien so etwas wie die Osloer Gespräche damals im Nahostkonflikt, als Israelis und Palästinenser sich getroffen haben, vertraulich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Anders wird man diesen Konflikt nicht bearbeiten können.
Aus Berlin, Christoph Schelt. Nun kann man ja tatsächlich auch die Frage stellen, wofür eine Vergeltung für einen Giftgasangriff, von dem niemand weiß, ob es ihn wirklich gab und wenn ja, wer ihn verantwortet. Vielleicht steckt Assad dahinter, vielleicht das US-Militär, um Trumps Abzugspläne zu durchkreuzen. Vielleicht war es ein verzweifelter Schachzug der Rebellen kurz vor ihrer Niederlage in Douma. Wir wissen es nicht und das Völkerrecht wird auch gar nicht erst konsultiert. Da werden schon Luftschläge geplant. Peter Kujat ist Ex-Vizedirektor im NATO-Militärstab. Guten Abend, Herr Kujat.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Was wäre da jetzt Ihrer Ansicht nach die Aufgabe der Bundesregierung?
Die Aufgabe der Bundesregierung wäre es, unserem engsten Verbündeten, das sind die Vereinigten Staaten, klarzumachen, dass diese Vorgehensweise nicht dazu dient, Frieden zu erhalten und Frieden zu schaffen, sondern dass sie das Risiko birgt, dass daraus, wie es Herr Lüders eben in ihrer Sendung gesagt hat, nicht nur ein regionaler Flächenbrand entsteht, sondern auch die Eskalation zwischen Ost und West immer weiter nach oben getrieben wird.
Sollte Trump zuschlagen, wäre das dann eigentlich ein Bündnisfall?
Nein, das wäre kein Bündnisfall. Ein Angriff der Vereinigten Staaten auf den souveränen Staat Syrien ist völkerrechtswidrig, eindeutig. Und wenn, wie in Ihrem Gespräch eben Herr Lambsdorff fordert, dass wir uns daran beteiligen, dann kann ich nur sagen, er sollte einmal ins Grundgesetz schauen. Da steht nämlich ganz klar drin, dass selbst die Vorbereitung oder die Unterstützung eines Angriffskrieges gegen das Grundgesetz verstößt. Vielleicht sollten unsere Politiker überhaupt einmal häufiger ins Grundgesetz schauen. Nein, das ist eine Situation, die hier geschaffen wird, wo wir uns sozusagen der Westen insgesamt völlig davon abhängig machen, ob Russland moderat reagiert, ob Russland Vernunft walten lässt oder ob Russland sich gegen einen solchen Angriff wendet, versucht also Syrien zu verteidigen, was völlig im Einklang wäre im Übrigen mit der UN-Charta, mit Artikel 51, der das Selbstverteidigungsrecht der Staaten garantiert. Das ist eine Situation, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. dass nämlich die Vereinigten Staaten sich völkerrechtswidrig verhalten und Russland in die Situation versetzt wird, in Einklang mit dem Völkerrecht notfalls auch zur Waffe zu greifen.
Also implizit sagen Sie, Putin ist für unsere Sicherheit verantwortlich. Das ist ja schon fast kurios. Der Chef des Kremls als Garant, das hätte es im Kalten Krieg nicht gegeben. Andererseits wird er doch rhetorisch gerade von Russland aufgerüstet. Auf einmal beschuldigt das Militär die Briten, einen Giftgasanschlag arrangiert zu haben. Dafür habe man Beweise. Und bei dieser Inszenierung soll London massiv Druck auf die Weißhelme ausgeübt haben. Was fangen wir jetzt damit an?
Naja, ich würde nicht sagen, dass wir die Verantwortung auf Putin übertragen, aber die Hoffnung ist eben tatsächlich bei uns, dass Putin, der ja in den deutschen Medien und in der deutschen Politik nicht so gut wegkommt und in den vergangenen Jahren seit der Krim-Besetzung nicht so gut weggekommen ist. Das ist schon eine kuriose Situation, da haben Sie recht. Aber natürlich nutzen die Russen die Situation auch zur Rechtfertigung und möglicherweise auch zu Anschuldigungen gegenüber denen, die sie selbst anschuldigen. So ist es eben. Und bei all diesen Vorfällen, die wir in Syrien erlebt haben, fällt in der Tat auf, dass immer dann zu einem Giftgaseinsatz kommt, wenn die Terrorgruppen mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn sie sozusagen kurz vor der Niederlage stehen. Und das sollte uns nachdenklich machen. Das kann nur bedeuten, dass wir diese Vorfälle eben sehr genau untersuchen müssen, auch diesen Vorfall sehr genau untersuchen müssen. Und die Tatsache, dass die Inspektoren der Organisation, die die Einhaltung des C-Waffenabkommens zu garantieren hat, erst knapp eine Woche nach dem Ereignis vor Ort sind, das ist, finde ich, ist ein Skandal. Wir wissen ja alle, dass Chlorgas, das übrigens nicht unter das C-Waffenabkommen fällt und somit im Grunde auch kein chemischer Kampfstoff ist, das muss man vielleicht auch mal einschieben, dass Chlorgas flüchtig ist und nach meiner Auffassung kaum noch nachzuweisen ist, es sei denn medizinisch sozusagen in den Körpern der Opfer.
Wenn Sie von Abkommen sprechen, es geht ja offensichtlich nicht mehr darum, in Syrien den Krieg zu drehen, sondern die Moral für sich zu reklamieren. Wenn Sie sich anschauen, wie das am Völkerrecht vorbeigeht, geben wir da gerade all die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte auf?
Das geben wir schon lange auf. Das haben wir schon lange aufgegeben. Denken Sie an den letzten Irakkrieg 2003, wie er begründet wurde. Überhaupt ist die internationale Situation sehr komplex, sehr verworren geworden durch unterschiedliche Arten der Kriegführung, Stichwort hybride Kriegführung beispielsweise. Die ganze Situation ist im Grunde genommen, ich würde mal sagen, die Welt ist aus den Fugen geraten, wenn das Wort nicht zu groß gewählt ist. Die Welt ist in der Tat aus den Fugen geraten. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich halte es auch für falsch zu sagen, wir brauchen einen Neuansatz. Die Situation ist eben so, dass der Krieg gegen den Terror in Syrien sich dem Ende zuneigt und dass sich die russische Strategie, die Russland und die Präsident Putin Ende September 2015 schon verkündet hat, dass sich diese Strategie jetzt durchsetzt. Und die Vereinigten Staaten, die über keine Strategie verfügen und auch nie über eine Strategie verfügt haben für Syrien, nun die dominierende Rolle in dieser Region verloren haben, die in Zukunft von Russland eingenommen wird. Das heißt also, jede politische Lösung wird eine Lösung sein, die von Russland vorangetrieben wird. Der Westen muss sich jetzt beeilen, dass er an einer solchen Lösung teilnimmt und dass er mitentscheiden kann, wie die friedliche Zukunft dieses Landes und dieser Region in Zukunft aussehen soll.
Sagt Peter Kujat, der frühere Vorsitzende des NATO-Verteidigungsausschusses. Vielen Dank. Syriens Krieg ist in Wahrheit jetzt schon ein halbes Dutzend Kriege, leicht hier den Überblick über die Akteure und ihre Interessen zu verlieren, dramatisch sich auszumalen, was passiert, wenn nun die USA voll reingehen in diesen Konflikt. Bombenstimmung im Weißen Haus, was die Lage so gefährlich macht, das war unsere Sendung heute Abend. Mitgestaltet haben den Tag diese Woche Uwe Berndt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna, Markus Hürtgen, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.